Hallo zu meinem Podcast Eis drauf. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich werde in dieser Folge darüber sprechen, wie sich Trauer anfühlt, bevor jemand gestorben ist. Und ja, das gibt es. Es nennt sich vorzeitige Trauer. Zumindest habe ich es so genannt. Ich habe kein entsprechendes deutsches Wort für das englische Anticipatory Grief gefunden. Wenn es da etwas Adäquates gibt, könnt ihr mir gerne schreiben über Instagram, Eis drauf Podcast, oder auch über die Homepage für den Podcast. Ja, das ist dann so, wenn jemand zum Beispiel unheilbar erkrankt ist. Dann gibt es nicht nur die Trauer nach dessen Tod, sondern es kann sein, dass man schon davor eine sehr starke Trauer durchlebt. Und das betrifft sowohl die Angehörigen als auch den Sterbenden selbst. Denn man weiß, jemand wird sterben und das macht etwas mit einem. Und das ist ein ziemlich sonderbares Gefühl. Man trauert um jemanden, der noch lebt. Und bei dieser vorzeitigen Trauer, die ich sehr stark gespürt habe, nachdem meine Mutter mit der Krankheit ALS, amyotrophe Lateralsklerose, diagnostiziert worden war, diese vorzeitige Trauer unterteilt sich auch in Phasen. In Trauerphasen, die man kennt, die sich anlehnen an die Theorien von der Elisabeth Kübler-Ross, sind 5 Phasen, von denen man aber mittlerweile weiß, dass die nicht so hintereinander auftreten müssen. Es kann schon sein, dass das bei jemandem so ist. Bei mir war es so, dass sowohl vor dem Tod meiner Mutter als auch danach, da immer wieder die Phasen durcheinander gekommen sind, immer wieder mal das eine gekommen ist, mit dem ich jetzt gar nicht gerechnet hatte, manches auch gleichzeitig. Oder auch mal, wenn ich gedacht habe, puh, jetzt habe ich das Schlimmste geschafft, dann ist nochmal so eine Welle gekommen und das immer wieder mal. Und nach ein paar Mal weiß man dann schon, dass es so ist. Und diese 5 Phasen finde ich aber trotzdem eine gute Art, das Ganze einzuteilen und ich würde gern einfach zu jeder dieser Phasen etwas sagen und etwas erklären. Also diese 5 Phasen mal sind erstens Verdrängung, zweitens Wut, drittens Verhandlung, viertens Verzweiflung, fünftens Akzeptanz. Ja, zur ersten Phase der Verdrängung. Das ist etwas, das man auch bei der Diagnose einer solchen Krankheit durchlaufen kann. Ich glaube, wahrscheinlich wird es sehr vielen Menschen so gehen, die selbst diagnostiziert werden, dass sie das erstmal nicht wahrhaben wollen. Und auch die Angehörigen empfinden es so. Also bei mir war es so, ich habe da in der Phase einfach, ich weiß nicht, 100 Seiten im Internet aufgerufen, habe überall versucht, diese eine Person zu finden, die von ALS geheilt wurde und die danach wieder weiterleben konnte. Wie auch immer dieses Leben aussah, aber zumindest sie wurde geheilt und ist nicht so schnell gestorben. Diese Person habe ich nicht gefunden, weil es sie nicht gibt. Es ist bisher so, dass jeder Mensch, der an ALS erkrankt, auch an dieser Krankheit stirbt. Sehr viele Menschen schon sehr schnell, manche Menschen haben länger Zeit. Das habe ich ja schon mal erklärt in einer der früheren Folgen. Und das Ganze ist ein derartiger Schock, dass ich glaube, dass diese Verdrängung einfach eine ganz normale Reaktion ist des Gehirns. Also ich habe nicht Psychologie oder Medizin studiert, aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass das einfach eine Art Selbstschutz ist des Körpers. Weil wenn man diesen Schock so wirken lassen würde, wie er akut da ist, dann würde einen das vollkommen umhauen in dem Moment, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen glaube ich, ist diese Verdrängung, das ist keine schlechte Sache, weil es einem selbst Zeit verschafft, das Ganze dann einmal anzugehen und zu versuchen, mal zu verarbeiten. Und da komme ich dann zur zweiten Phase, die Wut. Ja, Wut ist etwas, was wir alle kennen. Wut ist etwas total Anstrengendes, das zehrt an einem. Das nimmt einen komplett ein, wenn man wütend ist. Das spürt man am ganzen Körper. Und man sucht da jetzt auch jemanden, der schuld ist. Es muss jemand schuld sein, da muss jemand was dafür können. Und in meinem Fall, ich war wahnsinnig wütend auf die ganze Welt, weil es klingt jetzt vielleicht dramatisch, aber es war die ganze Welt in dem Moment damit beschäftigt, ein Mittel gegen das Coronavirus zu finden. Alle haben nur mehr über die Pandemie gesprochen, über diese eine Krankheit, die natürlich viele Menschen leider das Leben gekostet hat. Aber ich hatte das Gefühl, es gibt überhaupt keine anderen Krankheiten mehr in der öffentlichen Diskussion. Und das ist schon sehr schwierig, wenn man das Gefühl hat, jetzt Krankheiten, die ohnehin wenig Forschungsgelder bekommen, werden dann wahrscheinlich nicht unbedingt mehr bekommen, sondern eher im Gegenteil, wenn sich das ganze medizinische Weltwissen gefühlt auf eine einzelne Krankheit, die die Menschheit halt gerade im Griff hat, konzentriert. Also hat sich meine Wut darauf fokussiert, auf die Politik, die Forschung, die Mediziner und auch teilweise auf die Menschen um mich herum, die nichts mehr von was anderem wissen wollten, eben als von der Pandemie. So hat sich das für mich angefühlt und das Glück unter Anführungszeichen war, dass es bei ALS jetzt nicht das Thema ist, zum Beispiel, das wurde zu spät diagnostiziert, da hat ein Arzt oder eine Ärztin einen Fehler gemacht oder da wurde falsch behandelt, sondern dadurch, dass es da einfach nichts gibt dagegen, das wirklich hilft, gibt es auch niemanden, der da schuld ist, außer das Schicksal oder wie man es auch nennen möchte. Und dadurch bin ich jetzt auch gar nicht in die Lage gekommen, mir zu überlegen, ich muss da jetzt jemanden verklagen oder ich muss da jetzt an jemanden meine Wut rauslassen und dem das sagen, dass der das falsch gemacht hat, sondern da gab es keinen Adressaten für meine Wut. Und trotzdem, obwohl das sehr frustrierend ist, glaube ich, dass Wut eine gute Sache ist, weil das ist etwas Aktives, das ist ein Gefühl, das einen ins Handeln bringt. Man kommt heraus aus dieser Hilflosigkeit und Machtlosigkeit und diesem ganzen Kontrollverlust, der ganz, ganz schwierig zu bewältigen ist und gibt einem wieder so ein bisschen das Gefühl zurück, so ich mache jetzt was und wenn ich nur wütend bin. Ja, das führt mich dann zur dritten Phase. Das ist die Phase des Verhandelns. Verhandeln war bei mir in dem Sinne, dass ich einerseits mit dem Schicksal verhandelt habe. Ja, vielleicht kommt ja jetzt gerade dieses eine Medikament raus. Vielleicht gibt es ja jetzt gerade diesen einen Forschungsdurchbruch. Vielleicht ist meine Mutter die allererste, bei der diese ALS-Krankheit nicht so grausam und tödlich verläuft. Vielleicht geschieht ein Wunder. Und dieses Verhandeln habe ich ja jetzt mit dem Schicksal quasi geführt. Also ich konnte ja mit niemandem direkt über das verhandeln. Und also habe ich ins Leere verhandelt. Und das war natürlich auch anstrengend und fordert einen auch körperlich. Da schwanken die Gefühle hin und her und man ist da so ein bisschen dem Ganzen ausgeliefert. Also bei mir war es zumindest so, ich habe mich da ziemlich erschöpft gefühlt und hatte auch das Gefühl, ich kann mich jetzt schwer auf andere Dinge konzentrieren, weil ich das wieder so eingenommen hatte. Ja, wenn man dann verhandelt hat, ich habe auch ein bisschen mit Ärzten verhandelt, aber bin da relativ schnell auf Mauern gestoßen. Ganz klar, was sollen die Ärzte machen? Es gibt nichts. Sie können mir jetzt auch nicht sagen, wie lange meine Mutter leben wird. Sie können mir auch nicht noch ein oder zwei Jährchen herausschlagen. Es ist einfach nicht möglich. Und das führt dann zur nächsten Phase der Verzweiflung. Verzweiflung ist eine ganz, ganz andere Art von Gefühl als die Wut. Denn bei der Wut, finde ich, fühlt man sich noch irgendwie gestärkt. Also man hat das Gefühl, man macht etwas. Die Verzweiflung ist dann etwas, das macht etwas mit einem. Und das ist wiederum sehr, sehr körperlich und natürlich auch mental anstrengend und auslaugend. In solchen Phasen der Verzweiflung, da hat mich alles angestrengt. Wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, ich konnte teilweise gar nicht wirklich an den Gesprächen teilnehmen. Ich konnte manchmal danach nur mehr mich hinlegen und war komplett erschöpft. Ich hatte eigentlich das Gefühl, ich kann mich zu gar nichts mehr so richtig aufraffen. Es war alles anstrengend. Das Ganze hat mich komplett vereinnahmt. In dieser Phase kann es auch sein, dass trauernde oder auch vorzeitig trauernde depressive Symptome entwickeln. Und da finde ich es ganz wichtig, wenn es jemandem wirklich so schlecht geht, da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass sie oder er sich auch Hilfe holt. Wenn es hilft, mit Freunden zu sprechen oder auch mit Verwandten oder wenn es einem hilft, zu beten, mit Gott zu sprechen, jeder wie er möchte. Wenn aber gar nichts mehr hilft und man das Gefühl hat, ich komme aus dieser Verzweiflung nicht raus, das dauert jetzt so lange und es erschöpft und ermüdet mich so, dann finde ich es auch total wichtig, dass man sich therapeutische Hilfe von Profis holt. Ja, und die letzte Phase, das ist die Phase der Akzeptanz. Damit habe ich mich schwer getan. Gebe ich ehrlich zu, in der vorzeitigen Trauer. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so möglich ist, bevor jemand stirbt, weil der Mensch ist ja noch da. Man kann ihn angreifen, man kann mit ihm reden, er ist einfach physisch da und auch die Aura dieses Menschen ist da. Und mir persönlich ist es nicht gelungen, mir wirklich vorzustellen, wie es dann sein wird, wenn meine Mutter tot ist. Also das hat mein Hirn blockiert. Ich habe natürlich dann akzeptiert, sie hat diese Krankheit und sie wird sterben. Aber das waren immer nur so kleine Gedankenflocken, die dann aber schnell wieder weggeweht worden sind, weil, ja, ich glaube, also in meinem Fall war es so, die wirkliche Akzeptanz ist dann erst eingetreten, längere Zeit nach ihrem Tod. Aber klar, es ist wichtig zu akzeptieren, dass es jetzt so ist, wie es ist. Also immer nur gegen diese Windmühlen anzukämpfen, das macht einen eigentlich wahrscheinlich nur fertig. So auch versuchen, so ein Stück schon mal loszulassen. Also loszulassen zumindest den Gedanken, dass man jetzt noch sehr, sehr viel Zeit mit dem geliebten Menschen haben wird und auch die Gedanken loszulassen, wie das weitere Familienleben sein hätte können. Also bei meiner Mutter war es dann halt in den letzten Monaten nicht mehr wirklich möglich, sehr viel Zeit mit ihnen verbringt. Meine Mutter war Volksschullehrerin und ich hatte mir schon vorgestellt, wie sie dann mit meinen Kindern, also mein Sohn ist da gerade in die Schule gekommen, als sie krank war, wie sie dann mit meinen Kindern eben lernt. Und meine Mutter hat sehr viel mit Montessori gemacht in ihrem Berufsleben. Und ich habe mir da vorgestellt, einfach wie das dann sein wird, wenn sie dann das alles dann mit ihren eigenen Enkeln machen kann. Und sie hatte sich selbst ja auch sehr darauf gefreut. Ich hatte auch sehr oft sie einfach um Rat gefragt, wenn ich mal bei einem Thema mit meinen Kindern nicht weitergekommen bin. Und da hat sie einfach als Pädagogin einfach sehr viel auch mir immer sagen können. Und all diese Dinge, natürlich die Gespräche, das Kaffee trinken mit meiner Mutter, das war so, wir hatten so eigene Tassen. Die waren rot und weiß, die hatte ich immer geschenkt. Und das waren so unsere Tassen. Und wenn wir uns mit diesen rot-weißen Tassen hingesetzt haben, dann war jetzt einmal eine Stunde Kaffee trinken und Quatschen angesagt. Und es war so einfach so ein Ritual und ein schönes Gefühl. Und all diese kleinen Dinge, von denen musste ich mich halt auch schon in den Monaten und teilweise dann Wochen vor ihrem Tod verabschieden, weil einfach einiges nicht mehr ging. Ja, so hat sich diese vorzeitige Trauer vor dem eigentlichen Tod angefühlt. Und ich habe dann auch des Öfteren gehört, ja, schau, so konntest du dich ja schon mal vorbereiten auf das Ganze, es hat dich nicht überraschend getroffen. Und ja, das stimmt. Das ist einerseits, natürlich macht es die Dinge leichter, weil ich hatte das Gefühl, es gibt nichts Unausgesprochenes, es gibt nichts, das offen bleibt. Es gab jetzt keinen Streit, zum Beispiel, den man hatte und dann ist jemand verunglückt, sondern wir konnte uns noch alles sagen. Meine Mutter hat halt vieles dann noch aufgeschrieben. Meine Mutter selbst konnte sehr vieles noch für sich regeln. Das war ihr sehr, sehr wichtig. Und das war eben ihre Art des Abschiednehmens, das ihr dann vergönnt war. Und für mich war es so, dass ich eben dieses Gefühl habe, ich konnte wirklich noch alles, was mir im Herzen lag, ihr sagen. Ich konnte ihr das mitgeben und ich konnte auch bei ihr sein, als sie gestorben ist und ihr in den Stunden davor noch meine Präsenz mitgeben zumindest. Ob sie mich gehört hat oder nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, auf welcher Bewusstseinsstufe auch immer, bevor sie gestorben ist. Und das macht die Dinge einfacher. Aber da gibt es auch noch eine zweite Seite. Das möchte ich auch jenen Menschen mitgeben, denen es vielleicht nicht vergönnt war, sich von einem geliebten Angehörigen zu verabschieden. Es ist nämlich so, wenn man schon diese vorzeitige Trauer durchlebt, dann ist man schon ziemlich erschöpft, wenn dann der geliebte Angehörige stirbt. Und man geht dann schon so mit einem Minus an Kraft, an Energie, an allem in die Trauer nach dem Tod, die einem ja deshalb nicht erspart bleibt. Also das Gefühl des Todes ist dann ein gewaltiger Schock, selbst wenn man es vorher weiß. Und auch die Trauer danach, kann mir nicht vorstellen, dass sie sich die groß unterscheidet von der Trauer nach einem plötzlichen Tod. Und man geht halt mit dieser vorzeitigen Trauer einfach schon sehr, sehr erschöpft in diese Trauer nach dem Tod. Das macht die Dinge dann natürlich wieder schwieriger. Ja, ich danke euch fürs Zuhören und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich diesen Podcast mache, natürlich einerseits, um gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf diese Krankheit zu schaffen, aber auch um Spenden zu generieren. Und ich freue mich sehr, wenn ihr euch aufrafft, den einen oder anderen Euro auch für die Forschung gegen diese Krankheit zu spenden. Das hilft mir jetzt persönlich gar nichts mehr. Meine Mutter ist ja schon an ALS gestorben. Aber es hilft vielleicht zukünftigen Erkrankten, dass es für sie eine Chance gibt auf Heilung oder zumindest auf eine Lebensverlängerung, auf ein vielleicht gutes Leben, das man auch dann mit dieser Krankheit noch haben kann. und wie ihr spenden könnt. Alle Infos dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung und auf der Homepage zum Podcast. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Folgenbeschreibung.